Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Zukunftsimpulse. Mein Name ist Viktor und der Gast in der heutigen Folge ist Monika Sebold-Bender. Hallo Monika.
Hallo, grüß dich Viktor.
Und es freut mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist, denn Monika ist Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Versicherungsgesellschaften. Sie ist Beraterin und Versicherungsexpertin. Darüber hinaus sitzt sie aber auch noch im geschäftsleitenden Ausschuss am Institut für Versicherungen an der Universität St. Gallen. Und seit 2018, Monika, bist du jetzt auch in der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome Mitglied. Und da interessiert mich nämlich direkt dann eine Sache sehr, sehr brennend. Was ist so die Fragestellung der Zukunft, mit der du dich aktuell am meisten beschäftigst?
Ja, es sind, glaube ich, zwei Themen, die mich besonders beschäftigen. Das eine ist ganz klar Klimawandel, in dem wir mittendrin sind, was viele Menschen gar nicht wahrnehmen, weil er eben so graduell vonstatten geht. Und das zweite ist der Umgang der Gesellschaft mit die Spaltung der Gesellschaft. Und wie könnte man sowas überwinden? Aus einem ganz laienhaften Blickwinkel heraus, was kann ich als einzelner Mensch dazu beitragen, was kann ich als Mensch beitragen in Organisationen, um diese Spaltung zu vermeiden und eine gemeinsame Basis zu finden, wo man eben Wissenschaft und Fakten verbinden kann mit empathischem Aufeinanderzugehen.
Das hört sich super spannend an und der Teil mit der Spaltung der Gesellschaft, der kommt auch im heutigen Impuls für die heutige Episode vor. Und der Impuls stammt aus einem Mitgliederbrief von Mujib Latif und ich werde ihn in einzelnen Teilen vorlesen. Und der erste Teil des Impulses für die heutige Folge lautet wie folgt. Wir wollen uns ins Unbekannte wagen, ist eine bedeutende und starke Aussage. Sie impliziert den Mut, unsere Annahmen über die Zusammenhänge von Wissen und Wirksamkeit zu hinterfragen. Jahrzehntelang haben wir erwartet, dass Wissen und die Entwicklung von Lösungen auch zum Handeln und uns in eine lebensfördernde Zukunft führen würden. Dürfen wir das in der heutigen Zeit weiter annehmen? Und die Frage möchte ich direkt einmal an dich zurückspiegeln, Monika. Dürfen wir das in der heutigen Zeit weiter annehmen, dass Wissen über Lösungen auch zu einer Handlung führt? Was denkst du darüber?
Ich bin überzeugt davon, dass das der einzige Weg ist, den wir haben. Dass wir Wissen brauchen, dass wir aber auch auf der anderen Seite erkennen müssen, dass wir Grenzen haben im Wissen und dass wir in einem ständigen Lernprozess sind. Mir ist es in den letzten Wochen und Monaten im Zusammenhang mit Covid-19 aufgefallen. Da sind wir in eine Welt gegangen, wo wir relativ wenig gewusst haben, wo wir auf die Wissenschaftler vertrauen mussten, auf die Virologen vertrauen mussten. Und die Virologen waren auch am Lernen. Und wir hatten ein großes Problem, damit umzugehen. Wir hatten ein Problem damit umzugehen, dass Herr Drosten sich im Zweifel auch mal, um den Namen zu nennen, den Diskurs ganz stark geprägt hat, dass der sich auch mal korrigiert hat. Dass er eben gesagt hat, ja, jetzt weiß ich mehr, jetzt weiß ich, dass es anders ist. Und diese Grundeinstellung, glaube ich, brauchen wir, um uns wirklich eine lebensfördernde Zukunft bauen zu können. Immer wieder die Offenheit, einmal Position beziehen auf Basis von Fakten und auf der anderen Seite uns die Offenheit bewahren, unsere Positionen zu hinterfragen und zu korrigieren und mit dem Thema Unsicherheit vernünftig umzugehen.
Du hast jetzt gerade eben auch schon perfekt angesprochen, dass zum Beispiel eben in der Diskussion um Corona herum, dass da eben Leute dann auch manchmal nicht so richtig akzeptieren wollten, dass sich beispielsweise Experten dann auch korrigieren. Und das Thema Corona hatte ja, wie wir alle wissen, eine sehr, sehr große öffentliche Aufmerksamkeit Und dazu passt super der zweite Teil des heutigen Impulses, auf den ich jetzt gerne mit dir eingehen würde. Ich lese den einmal kurz vor. Glauben wir noch, dass die Kommunikation von Wissen und eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausreichen, um zum Beispiel die für die Bewältigung der Klimakrise notwendige Transformation der Energiesysteme herbeizuführen? Oder könnte die Gefahr bestehen, dass diese größere Aufmerksamkeit zur Bildung eines Gegenpols beiträgt, der die Spaltung der Gesellschaft befördert und gerade aufkommende populistische Kräfte stärkt? Und in Bezug auf das, was du eben gesagt hast, frage ich dich jetzt ganz offen, was denkst du denn zu diesem Abschnitt, dass beispielsweise eine Riesendebatte in der Öffentlichkeit auch populistische Kräfte eben stärkt?
Ich glaube, nein, ich denke, dass es so ist, dass Menschen nach Sicherheit sich sehnen und komplizierte und komplexe Themen wie zum Beispiel eine Pandemie oder noch mehr eine Klimakatastrophe oder der Klimawandel verunsichert Menschen noch mehr. Und sie neigen dann dazu, sich einfachen Erklärungen anzuschließen, so abstrus die auch sein mögen, die verschiedenen Verschwörungsmythen, die unterwegs sind, erfüllen uns, glaube ich, alle mit Grauen und mit Unglauben, dass jemand wirklich daran glauben mag und dem folgen mag. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass Menschen denken lernen, auch in der Schule denken lernen. Ich habe letztens erst eine Diskussion mit einem Kollegen geführt, der eben so überrascht war, dass wir in den Schulen, auch in Deutschland zum Beispiel, kein Fach Philosophie haben. Dass wir nicht lernen, mit Themen auf einer abstrakten Weise umzugehen, zu verstehen, was Wissenschaft eigentlich bedeutet. Dass es eben ein Lernen ist und dass es nie ein Ende vom Lernen gibt. Und das, wenn man das nicht weiß und das nicht kann, ist man natürlich umso mehr anfällig für populistische Äußerungen und für einfache Lösungen. Und der zweite Punkt ist, dass wir schon eine Spaltung oder eine Menschen abhängen, ja, durch Elitenbildung und dadurch, dass wir vielen Menschen nicht mehr auf Augenhöhe begegnen. Und eigentlich Fakten und Wissenschaft mit zu wenig Empathie transportieren und zu wenig versuchen, der Allgemeinheit zu erklären. Also das, glaube ich, verstärkt populistische Strömungen. Auf der einen Seite die Tatsache, dass Menschen schwer mit komplizierten und komplexen Sachverhalten umgehen können und mit Unsicherheit umgehen können und dass wir als Gesellschaft die verschiedenen Stakeholder noch nicht die Mittel gefunden haben, vernünftig und wertschätzend mit allen diese Themen zu diskutieren und Menschen einzubinden. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, Einbindung und Teilhabe fördert, dass man sich mitverantwortlich fühlt und dass man sich weniger ausgeliefert fühlt. Es gibt ja die Untersuchung, dass Menschen, die sehr viel arbeiten, manche fühlen sich gestresst, manche nicht. Was ist der Unterschied? Warum fühlen sich die einen so gestresst und die anderen nicht? Die sich nicht gestresst fühlen, die haben meistens ihr Leben selbst in der Hand und gestalten es selbst, sind im sogenannten Driver Seat. Und ich glaube, das gilt generell für alle Fragen der Menschheit, dass wenn ich das Gefühl habe, etwas zumindest ansatzweise zu verstehen oder demjenigen, der mir was erklärt oder etwas vermittelt, glauben zu können und selbst was beitragen zu können, dann fühle ich mich sicherer. Ja? Und ich glaube, das ist der einzige Ansatzpunkt, den wir wirklich gegen den Populismus haben.
Das heißt, um das jetzt einmal kurz zusammenzufassen, was du gerade eben gesagt hast, ist deine erste Aussage, dass wenn wir auch diesen Zusammenhang zwischen Wissen und auch der Wirksamkeit des Wissens einmal nochmal betrachten, dass wir das Wissen eigentlich haben, nur der richtige Umgang mit Wissen und auch die Frage, was ist Wissen eigentlich, das ist noch so eine Frage, die, sage ich mal, in weiten Teilen der Gesellschaft noch zu wenig einfach behandelt wird. Sei es jetzt, dass wir begreifen, dass man einfach nie ausgelernt hat.
Genau.
Oder sei es auch, dass wir eben begreifen, was dieses Wissen dann zum Beispiel auch in einer konkreten Handlung bedeuten könnte, dass es halt einfach viel abstrakt ist. Und der zweite Teil, den du gesagt hast, den fand ich super spannend, dass du meintest, dass man den Leuten mehr ganz direkte Partizipation geben muss. Also nicht nur, dass wir sagen müssen, ey, das ist Wissen, so, das könnt ihr damit machen, das ist eine konkrete Handlung, sondern dass man auch ganz konkret sagt, zum Beispiel, was denkst denn du darüber und was ist dazu deine Meinung und was ist auch deine Position? Ich will das auch verstehen.
Ja, genau. Mhm. Das und auch ins Handeln kommen lassen. Also nehmen wir das Beispiel Energiewende, wenn es darum geht, alternative Energien zu erschließen. Auch Menschen daran beteiligen, auch am Gewinn beteiligen. Ja? Warum nicht lokale Windkraftzentren zum Beispiel zu bauen, von denen die Einzelnen auch einen monetären Gewinn ziehen können. Ja?
Mhm. Das heißt Partizipation auf jeder Ebene quasi, nicht nur
genau,
auf
der... Genau, ja. Teil davon zu sein, beteiligt zu sein, ein dazu zu gehören, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und nicht an den Rand geschoben werden, marginalisiert zu werden. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ich habe letztens mal an einer Ringvorlesung der Uni München zugehört. Online kann man inzwischen ja alles Mögliche, das ist der Vorteil an Corona, alles Mögliche hören. Und es war sehr interessant, da hat eine angewandte Philosophin über Fake News und Verschwörungsmythen gesprochen. Und einer der Punkte, dass Menschen dafür empfänglich sind, ist eben, dass sie marginalisiert werden, dass sie einfach unwichtig werden. Und dann hilft eben dieser Verschwörungsmythos, sich selbst wieder wichtig, herausgehoben, elitär zu fühlen. Und ich glaube, da muss man ansetzen, dass sich möglichst viele Menschen beteiligt fühlen und als Teil von dem Ganzen fühlen.
Um das jetzt einmal ganz kurz zu übertragen auf eine der Fragestellungen, die du am Anfang genannt hast, die dich eben sehr, 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 sehr gerne beschäftigen, nämlich auf die Wirtschaft. Wie siehst du das denn aktuell in der Wirtschaft? Glaubst du, dass, sage ich mal, Leute, die jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen die Regeln machen, also Policymaker in der Wirtschaft, dass die versuchen, die ganze Wirtschaft irgendwie teilhaben zu lassen an solchen Sachen? Weil ich habe vor allem da beispielsweise bei Energiesystemen oder auch anderen Dingen das Gefühl, dass das eben nicht so ist, sondern dass dann nur noch gesagt wird, das ist jetzt die einzige richtige Meinung und der müssen alle folgen. Oder wie siehst du das Ganze?
Es gibt ja verschiedene Entwicklungen. Es gibt sehr stark die Entwicklung und auch dadurch gefördert, dass die kommenden Generationen sich nicht mehr einfach alles sagen lassen, dass man einen partizipativen Führungsstil pflegt, dass man eben flache Hierarchien aufbaut, dass man Menschen wirklich daran beteiligt, ihr berufliches Umfeld zu gestalten und auch eine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit zu finden. Ich denke, es hat schon einen Hintergrund, dass immer mehr Unternehmen sich auch dem Thema Nachhaltigkeit stellen, auch dem Thema Klimawandel stellen. Das ist sicher das eine, dass wir eben auch den Druck haben als Wirtschaft, dem einen Beitrag zu leisten, den Klimawandel abzuwenden bzw. abzumildern. Und aber auf der anderen Seite eben auch, dass die Mitarbeiter nach anderen sich andere Vorgehensweise wünschen, auch für ein Unternehmen arbeiten wollen, das verantwortungsbewusst ist, das einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Deshalb und auch die Konsumenten vermehrt danach gucken. Nicht durchgängig, ist klar, wir bedauern das immer wieder, aber es entsteht ein gewisser Druck auf die Unternehmen und es ändert sich auch, angefangen bei den Mitarbeitern bis hoch zu den Managern, die eigene Einstellung dazu. Und ich glaube, auch jeder muss sich hinterfragen, was trage ich mit meinem Handeln in jeder Rolle, die ich habe, dazu bei, dass die Zukunft lebenswert ist, dass unser Planet erhalten wird für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Nachfahren, dass es auch global für die Menschen attraktiv ist. Nicht nur in meinem begrenzten Bereich Deutschland, sondern auch auf der anderen Seite des Globus. Und ich denke schon, dass da ein Bewusstsein sich entwickelt und auch weiterentwickelt, wobei man darauf achten muss, dass es eben nicht die einen gibt, die das Bewusstsein haben, also das Thema Polarisierung in der Gesellschaft, und die anderen, die sich in diesem Zug auch wieder als Verlierer fühlen, weil sie es nicht verstehen, sich nicht eingebunden fühlen, weil es zum Teil auch zu sehr Thema der Eliten ist, der intellektuellen Eliten ist.
Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich da jetzt so ein bisschen auch als Aussage mit die Quintessenz rausgezogen, dass eigentlich ein moderner Führungsstil in der freien Wirtschaft dazu führen kann, dass eigentlich die gesamte Gesellschaft sich ein bisschen mehr Richtung einer lebensfördernden Zukunft weiterentwickeln kann, weil Leute sich auf allen Ebenen ihres Lebens eben ja, so fühlen, als hätten sie eine Teilhabe, was sie in einem modernen Führungsstil ja auch zweifellos einfach haben.
Ja, ja. Dem ist so.
Dann lass uns noch einmal kurz auf den letzten Abschnitt des Impulses für die heutige Folge von Herrn Latif eingehen. Ich lese den einmal kurz vor. Das Unbekannte suggeriert damit auch die Offenheit, uns nicht nur darauf zu konzentrieren, was wir wissen, sondern auch, wie die Gründer des Club of Rome, uns zu fragen, was wir vielleicht noch nicht wissen. Insbesondere um Antworten auf die Frage zu finden, wie eine lebensfördernde Zukunft erreicht werden kann. Haben nicht gerade wir mit unserer Historie die Verantwortung, uns verstärkt auch zu fragen, was wir bisher zur Herbeiführung eines Wandels vielleicht übersehen haben? Warum haben wir es als Menschheit nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Welche Ebenen zusätzlich zur kognitiven gilt es wie anzusprechen? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Und ich bin jetzt gespannt auf deine Gedanken, Monika. Eine Sache, die ich einmal kurz vorweg sagen muss, du hast ja auch schon eben im Teil angesprochen, dass wir uns eben fragen müssen, was wir noch nicht wissen. Und auch jetzt im Kontext mit dem Impuls für die heutige Folge finde ich das eine super spannende Aussage. Aber ich bin jetzt gespannt auf deine Gedanken, Monika, auch auf die Frage hin, was wir vielleicht bisher zur Herbeiführung eines Wandels eben übersehen haben.
Ich bin überzeugt, dass das Thema des Miteinanders übersehen worden ist. Empathie, den anderen verstehen, sich auf den anderen einlassen. Auch eine Botschaft so zu transportieren, dass sie als Geschichte verstanden wird. Eine Botschaft so zu transportieren, dass sie eine Emotion auslöst. Und ein weiterer Aspekt ist, glaube ich, auch bei den Themen, die wir in der Vergangenheit auch als Club of Rome bewegt haben, dass wir zu sehr Verbote und Verzicht in den Mittelpunkt gestellt haben, zu sehr gewarnt haben und Menetekel gespielt haben, als die Möglichkeit aufzuzeigen, wie ein Leben gut und schön sein kann. Und natürlich ist ein Leben schöner in einer Umwelt, in der ich Artenvielfalt habe, in einer Umwelt, wo ich gut miteinander umgehe, wo es auch den anderen Mitbürgern, Mitmenschen gut geht. Ne? Das ist angenehmer und schöner. Also ich sage immer, ich bin so froh, in Deutschland zu leben und nicht in einer Stadt, in der zum Beispiel Kriminalität ein Selbstverständnis ist. Wenn wir nach Brasilien, Sao Paulo schauen, ich kann hier mit einem Auto, mit einem teuren Auto durch die Gegend fahren. Ich brauche mir nicht zu überlegen, dass ich ein kugelsicheres Auto haben will, weil wir eben auf der einen Seite weniger Unterschiede haben im Wohlstand und weil wir versuchen, gut miteinander umzugehen. Das kann besser sein. Und es gibt viele Kritikpunkte, die ich auch an speziell der deutschen Gesellschaft habe. Aber wenn man drauf guckt, überall dort, wo die Gesellschaften egalitärer sind, weniger Diskrepanz zwischen Arm und Reich ist, ist es für alle angenehmer. Ja? Was hilft mir der 10. Ferrari in meiner Garage, wenn ich damit nicht rausfahren kann, wenn ich das nicht genießen kann? Ja?
Das heißt, eine lebensfördernde Zukunft ist, auch wenn ich das gerade richtig verstanden habe, eine ganz große Frage der Verteilung, wenn wir das wirtschaftlich betrachten.
Ja, es ist eine Frage der Verteilung, eine Frage, dass ich wirklich alle Menschen wertschätze, denn ich denke auch, ein Teil dessen, was momentan den Populismus stark macht, ist die Angst, rauszufallen aus der Gesellschaft. Wir haben das ja beobachtet mit den etwas radikaleren Parteien, die vor allen Dingen auch aus der Mitte der Gesellschaft herausgewählt werden. Und da ist es tatsächlich die Angst, den Wohlstand zu verlieren, das, was man erarbeitet hat, zu verlieren, ist meine Interpretation, und aus dieser Gesellschaft rauszufallen und eben nicht mehr dazuzugehören. Ich glaube, das Dazuzugehören, Mitgestalten ist zieht sich eigentlich so durch, um überhaupt ein glückliches Leben haben zu können. Ja?
Du hast es gerade eben schon perfekt eigentlich selber zusammengefasst, wenn ich dich richtig verstanden habe. Zieht sich wirklich diese Teilhabe, über die wir auch schon ganz am Anfang gesprochen haben, eigentlich durch jeden Bereich durch, sei es jetzt bei zukunftsentscheidenden Themen wie beispielsweise einer Energiewende, sei es jetzt eben im Führungsstil innerhalb von Unternehmen, aber auch eben am Ende bei der Wirtschaft, bei der Verteilungsfrage, gehöre ich dazu zu dieser Gesellschaft, die jetzt diesen Wohlstand hat, gehöre ich jetzt dazu, weil ich mir vielleicht auch mal etwas leisten kann oder gehöre ich auch einfach dazu, weil meine Meinung eben gehört wird.
Weil meine Stimme gehört wird, weil ich wertgeschätzt werde, weil ich anerkannt bin. Menschen wollen gesehen werden. Sie wollen nicht nur ein Rädchen sein in einer Maschinerie und unbedeutend sein, sondern jeder will für sich Bedeutung haben. Ja?
Das heißt, was beispielsweise jetzt die Hörer oder was auch wir ganz konkret auch aus dieser Aussage mit rausnehmen können, ist, dass wir uns bei uns vielleicht im Alltag fragen sollten, wie kann ich Menschen um mich herum ein bisschen mehr Teil von etwas einfach sein lassen? Sei es jetzt, dass ich auf der Arbeit mal die Meinung meiner Kollegen vielleicht mehr einhole oder sei es jetzt, dass ich beispielsweise in der Universität auch mal andere Leute nach ihrer Meinung frage und nicht nur versuche, meine eigenen Forschungsergebnisse quasi nach vorne zu bringen.
Ja, einander zuhören, voneinander lernen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich auch, und da denke ich vor allen Dingen auch an die Wirtschaftsunternehmen, sich immer wieder fragen, was bewirke ich mit meiner Entscheidung? Und ist sie in all ihrer Vernetzung lebensfördernd oder nicht? Also es gibt nie ein Schwarz-Weiß, es hat immer auch graue Elemente. Ja? Wenn ich ein Windrad aufstelle, sterben Vögel, weil sie in die Rotorblätter fliegen. Ja? Aber ich muss abwägen und mir immer wieder überlegen, was ist eigentlich vor dem Hintergrund dessen, was ich erreichen will, der beste Weg. Mit welchem Weg kann ich am besten umgehen? Und ich kann eben nicht ausblenden, zum Beispiel Themen rund um Umweltverträglichkeit und mich nur dem Diktat der Ökonomie unterwerfen, wenn ich Entscheidungen für ein Unternehmen treffe oder in einem Unternehmen treffe.
Ich finde, Monika, das war ein super schönes Schlusswort hier von dir, denn wir sind zeitlich leider schon am Ende dieser Episode angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und so inspirierende Worte mitgebracht hast. An alle Hörer bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank an dich, Monika.
Ciao. Herzlichen Dank, Viktor. Ciao.